Licht ins Dunkle heute aus Ilmenau, meiner alten Heimatstadt. In meinem oder einem meiner Lieblingshotels, also in Ilmenau auf jeden Fall mein Lieblingshotel, am Bahnhof, das war er.
Wunderbar.
Und heute geht's um Kranksein, Todsein, wieder aufwachen, Intensivstation, zu Hause. Das wird spannend. Licht ins Dunkle, bis gleich. Licht ins Dunkle, der Medizin-Podcast. Heute wird's kritisch krank. So, aus gegebenem Anlass bei im Bekanntenkreis letztens jemand mal kurz tot war, ja, weil er einen Herzkasper hatte, eine Herzrhythmusstörung maligne, dachte ich, und weil ich diese Patienten ja früher akut betreut habe, heute betreue ich die, wenn sie zu Hause sind, oder mache Gutachten, wenn sie zu Hause sind. Also diese Patienten, die mal ganz schön krank waren, die kommen mir immer unter, und eigentlich kenne ich den ganzen Weg ganz gut. Ich dachte, ich erzähle euch mal. Also, stellt euch vor, ihr habt eine akute Krankheit. Euch geht's gut. Das kann auch schon in jungen Jahren passieren. Also, die kann natürlich immer passieren. Aber dass man schlimm krank wird. Na, zum Beispiel, dass man eine maligne Rhythmusstörung bekommt. Das geht ja hoch. Zuck. Als Beispiel, das kann Schlaganfall sein, das kann, was weiß ich alles sein, ne? Das kann Autounfall sein, Motorradunfall sein, Fahrradunfall sein. Nehmen wir mal die Herzrhythmusstörung. Am Herzen ist es ja so, dass das Herz sagt, also im Herzen sagen Muskeln Bescheid, dass das Herz überhaupt schlagen soll. So. Das heißt, vor dem Herzen hören im Prinzip die Nerven auf, dass der Sympathikus und der Parasympathikus, unser autonomes Nervensystem. Und da gibt es dann Hormone, die da Bescheid sagen können, und dann Sinusknoten ist dann Schluss. Ende. Am Sinusknoten sagt dann das Herz, okay, mache ich selber weiter, ne, mache das autark, schlägt dann schnell oder langsam. Und dann geht es zum Sinusknoten über den Vorhof, da gibt es noch andere Knoten, ne, da ist dann Atypknoten, also vom Vorhof zur Kammer. Und dann verteilt sich dann Strom im Herzen super rum, und das Herz macht dann und schlägt. Ne? So. Und dann wird es ausgeworfen, das Blut, einmal in den großen Kreislauf, so wie man den oft nennt, also den Körperkreislauf über die Aorta. So, dann geht es auch über den Aortenbogen in den Körper. Und da wird dann der Körper mit Sauerstoff versorgt. Gute Sache, sind wir auch dankbar dafür. Auf der anderen Seite geht das Blut, was vom Körper zurückkommt, auch über eine Arterie, ja. Also das sauerstoffarme Blut, wo wenig Sauerstoff drin ist, ist, wenn es das Herz verlässt, Richtung Lunge auch eine Arterie. Na? So, also eine Arterie ist nicht sauerstoffreich, sondern eine Arterie ist das Ding, was vom Herzen weggeht. Na? Und eine Vene ist das Ding, was zum Herzen hingeht. Und da gibt es noch so ein paar extra Sachen, zum Beispiel die Fortader, was dann für die Verdauung da ist, wenn die Leber führt. Haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Und an der Stelle vom Herzen, weil das da die Muskeln machen, kann es immer mal vorkommen, dass so die eine oder andere Muskelzelle sagt, so, ab jetzt mache ich das. Ne? Und wenn der Strom dann, ganz einfach gesprochen, aber wenn man so das EKG sieht, ne? Und dann kann man am EKG nicht nur sehen, ob dann immer schön der Vorhof da ist, ne? Das ist eine kleine Welle, dann die Herzkammer da ist, und so eine große Welle, dann sich dieser Strom wieder rückbildet, ne? Also das wieder so in Ausgangssituationen gebracht wird, damit es dann weitergehen kann. Das ist die letzte Welle. Dann sieht man auch die Geschwindigkeit, wie schnell das geht. Das heißt, wenn dieser große Komplex sehr eng ist, dann ist erstmal alles in Ordnung, ne? Dann ist grün. So, wenn der große Komplex nicht so eng ist, sondern ein bisschen weiter auseinander geht, dann kann es einmal sein, dass die Schwester oder der Arzt oder der Pfleger oder wer es auch immer macht, der das EKG schreibt, blöd ist und die Geschwindigkeit verstellt am EKG, das geht nämlich. So, aber wenn das EKG eingestellt ist, wie immer der Geschwindigkeit und der Komplex, der Strom geht immer noch langsam, das ist kein gutes Zeichen. So, was kann passieren? Das kennt man ja, dass wir fliegen ja oder hängen überall diese automatischen Defibrillatoren rum, die kardioverten, das heißt, die machen also das Herz nicht komplett platt, sondern die versuchen, Herzhaken getriggert, also geplant, das Herz wieder zu rhythmisieren, da wieder einen Rhythmus reinzubringen. Das ist eigentlich ein bisschen weniger Strom als das, was man kennt, wenn er Notarzt kommt, dann macht das mal Zero. Dann kommt eine Flatline. Genau. Und das kann aber immer passieren, und dann kriegt man diese maligne, also die maligne todbringende, schwerwiegende Rhythmusstörung, wo man dann eben auch oft tot ist. Und wenn man ein bisschen Glück hat, wie das jetzt passiert ist oder häufig passiert bei Patienten, dann ist einer da und wird reanimiert. Ihr könnt euch an die letzte oder eine der letzten Folgen erinnern, wo ich über Reanimation sprach. Und eine Reanimation eine ganz wichtige Sache ist, weil man nämlich gerade damit beschäftigt ist, jemanden gut zu reanimieren, dann geht er wieder arbeiten. Schlecht zu reanimieren, dann geht er nie wieder arbeiten. Und im günstigsten Fall trinkt er noch aus der Schnabeltasse. Oder wirklich ganz schlecht zu reanimieren, dann ist er einfach tot und bleibt tot. Weil tot ist er ja gerade schon, sonst müsst ihr ihn ja nicht reanimieren. Das heißt, irgendwas wird er haben, schließlich liegt er gerade tot rum. So, der Patient. Also, es kann ein Mädchen sein, Jungs sein, Männer sein, Heidemänner sein, alles Mögliche kann sein. Das Herz kann wirklich in blöderweise auch in jungen Jahren schon kaputt gehen. Er kennt die Europameisterschaft, war das glaube ich so, dass ein Spieler oder was Weltmeisterschaft, ein Spieler so eine Rhythmusstörung hatte und dann auf dem Platz reanimiert werden musste. Gut reanimiert werden musste, weil er ist auf dem Platz wieder munter geworden und hat gesagt, ich bin wieder hier. Und dann spielt er wieder Fußball, ich weiß gar nicht wo, ich glaube in Wolfsburg, Bundesliga. Und der hat dann so einen Defibrillator gleich eingebaut, weil er nie weiß, was wieder kommt. So, zieht man also nach oben, ist tot gerade und hat ein bisschen Glück. Es ist also jemand da, der sagt, für meine Güte, Mensch, so tot hier rumliegen, kenne ich den gar nicht, reanimier den mal. So, dann macht er das gut, die Reanimation. Letztes Mal schon gesagt, wirklich, guckt euch Tutorials. Es gibt für alles Tutorials und Gebrauchsanweisungen im Internet. Es gibt auch welche über Reanimation. Da wird beschrieben, wie man das gut machen kann und es hat wirklich einen direkten Einfluss aufs Outcome. Also wie man rausgeht. Wenn ihr gut reanimiert, dann ist das euer Kumpel wieder, mit dem ihr in die Kneipe gehen könnt, ins Theater gehen könnt. Macht ihr es scheiße, weil ja oft gesagt wird, es reicht, wenn man was macht. Hauptsache man macht was, macht euch keinen Stress und so weiter. Klar, um die Schwelle nach unten zu drücken, damit sich jeder traut, irgendwas zu machen, verstehe ich auch. Aber man kommt besser raus, man ist besser wieder am Leben, als wenn jemand Scheiße macht. Also bitte, gebt euch Mühe, guckt euch an, nachdem ihr euch Brotbacken angeguckt habt und wie man irgendwie Kartoffelklöße macht, guckt euch ja dann, wie man den eigenen Mann reanimieren kann, den Vater, die Mutter, wen auch immer. Genau. So. Als nächstes ist man dann, wenn man so schwer krank ist wiederbelebt wurde, kommt man auf die Intensivstation. Relativ klar, ne? Und die Intensivstation, was macht die denn so ganz praktisch? Also jeder kennt das ja. Auf jeden Fall durch die Pandemie, ob man jetzt Freund oder Feind von den Maßnahmen war, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall weiß man, da war ziemlich viel los auf Intensivstation. Das heißt, man kommt dann rum, Notarztwagen holt einen ab, stabilisiert einen, macht eine EKG-Ableitung dran, damit er sieht, ob ihr schon wieder tot seid oder nicht und vor allem bald sieht, ob er dann wieder reanimieren muss. So, jetzt bringt er euch in die Klinik, hat euch einen Zugang gelegt. Das heißt, man kann schon Medikamente in die Vene spritzen, die dann also schnell und zu 100% wirken, ne? Bioverfügbarkeit. Ist nur in der Vene bei 100%. Als Tablette weiß man nie genau, was der liebe Gott mit einem Magen-Darm-Pakt gemacht hat. So. Angekommen auf Intensivstationen wird man da erstmal stabilisiert. Das heißt, die Intensivstation ist in einem normalen kleinen Krankenhaus erstmal nicht spezialisiert, sondern da liegt der Motorradunfall neben dem Herzinfarkt. So. Oder kann zumindest passieren. Ne? Im großen weiß ich nicht, und die Klinik Jena oder so, die haben natürlich, glaube ich, Jena, weiß ich, 8 Intensivstationen oder mehr noch. Da kommt man natürlich schon auf eine spezialisierte Intensivstation, super Sache, ist aber nicht immer möglich, ne? So, man muss also, wenn man schon so krank ist, tatsächlich auf die am nächsten dran ist. Und ob es immer gut ist, weiß man nicht, weil natürlich so auf den kleinen Stationen, Intensivstationen, ist ein größeres Allgemeinwissen da. Ne? Als wenn bei dir auf eine kleine Intensivstation gehst, die können Motorradfahrer aber ziemlich gut behandeln. Die können den Herzinfarkt erstmal gut behandeln und stabilisieren. Und für die speziellen Sachen, klar, muss man dann auf eine große Intensivstation gehen. So eine Intensivstation ist eine Werkbank. Ne? Also voll unromantisch. Man liegt da also rum in dem Bett. Das heißt, Bett ist aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, das ist eine Werkbank. Man kommt vermutlich gleich auf eine Weichlagerungsmatratze. Das sind so ganz praktische Sachen. Weil, wenn man sehr schlimm krank ist, braucht man Medikamente, die einen so die eigenen Entscheidungen abnehmen. Ne? So, wie meine ich das? Das heißt, wenn ihr Kreislauf instabil seid, dann kriegt ihr erstmal einen vernünftigen Zugang. Vernünftig heißt, dass der nicht in der Hand liegt oder im Unterarm, wie wenn man eine kleine OP macht. Meistens Zentralvenenkatheter in Jugularis oder Subclavia. Das heißt, da wird ein Katheter über die Halsvene oder die unter der Schulter gelegt, der dann vom Herz endet. So, ne? Genau wie Port Genau, wie bei Pickline, den ich letzte Woche gelegt habe. Da hat nur einen anderen Eingang, endet aber auch vorm Herz. So. Da kann man die Medikamente gut geben. Und was ihr da für Medikamente bekommt, sind welche möglicherweise, wenn es notwendig ist, zum Sedieren. Ja? Und ihr bekommt sogenannte Katecholamine, wenn es der Herzkasper war. Das heißt, Adrenalin, Noradrenalin, Beispiel, das kennt ihr, so einen Adrenalinstoß bekommen. Ne? Das sind also Hormone, die Bescheid sagen, ey, pass mal auf, wir müssen ein bisschen Stress machen, ja? Damit das Herz richtig gut schlägt. Was die aber auch machen, die, wie alles, ja, die arbeiten im ganzen Körper. Das heißt, wenn ihr Adrenalin oder Noradrenalin bekommt, dann ist die gute Sache, dass ihr, indem ihr dem Sympathikus, also dem Nerv, Bescheid sagt, der auch dafür da ist, dass wir vom Säbelzahntiger weg können, ne? Und nicht dem Nerv dafür da ist, dass wir die Torte von Mutti zu Weihnachten gut verdaut können. So, dem sagen wir Bescheid über die Katecholamine. Und der sagt dann, ei, doch, ne? Da wissen wir am Herz die Rezeptoren, also das heißt, das Herz wartet, wir sagen schon auf die Nachricht, und hat so ein paar Türen, da Wünsche, ja, und da geht das dann dran, und dann sagt das Herz, okay, das, wir müssen jetzt die, also diese Herzzellen, die Muskelzellen, wir müssen kräftiger schlagen, ja, das heißt der Iotrop, so. Und dann sagen die meistens auch, wir müssen auch schneller schlagen, also Chronotrop, ist klar, Chrono die Zeit, so. Positiv Inotrop, die Kraft wird erhöht, negativ Inotrop, wenn ich zum Beispiel Drogen nehme, die wirken oft negativ inotrop, das geht einem oft nicht so gut. Und das heißt, die Schlagkraft wird heruntergesetzt. So, dann gibt es ein Chronotrop, schneller oder langsamer. So kann man sich das ganz grob vorstellen. Aber im ganzen Körper ist das Herz absolut wichtig. Für die Lunge kann es auch absolut wichtig sein. Das heißt, was passiert, wenn ich vom Säbelzahntiger abhauen muss? Klar, die Lunge ist gut durchblutet, das Herz ist gut durchblutet, das Herz schlägt wie wild. Aber die Durchmesser, das heißt, ob eine Vene, gut, auch eine Vene am Ende, ob ein Blutgefäß groß oder klein ist, ob der Druck da drin groß oder klein ist, ob die Durchblutung danach, also im Fuß, im Zeh, in den Händen, gut oder schlecht ist, wird auch beeinflusst. Also das, was ihr normalerweise selbst macht, ne? Wenn ihr aufsteht, dass dann eure Gefäße in den Beinen sagen, ach du meine Güte, Mensch, da steht ja auf. Da müssen wir aber aufpassen, dass genug Blut im Kopf ist, damit er nicht ohnmächtig wird. Das geht dann nicht mehr so leicht. Also wenn wir solche kreislaufwirksamen Medikamente in solcher Konzentration nehmen, dann ist die Entscheidung schon mal beim Perfusor, bei der Infusionspumpe und nicht mehr so ganz bei euch. So, ne? Und das heißt, ob eure Hände gut durchblutet sind, kalt oder warm sind, ob eure Füße gut durchblutet, kalt oder warm sind und die Birne, das entscheidet dann das ist, oder der Intensivmediziner das heißt, der goldene Schnitt ist so viel wie möglich, so wenig wie möglich, weil die Nebenwirkungen halt echt unangenehm sind. Gut, also Intensivstation, das Herz und euer Kreislauf wird nicht nur überwacht, indem ihr EKG angeschlossen bekommt und der Blutdruck ständig über eine Arterie direkt gemessen wird. Ne? Also man hat dann meistens nicht so eine Manschette, die man kennt, sondern wird ein kleiner Schlauch in die Arterie gelegt und dann kann man die ganze Zeit sehen, wie der Blutdruck ist, genau. Und dann kann man noch, weil es ja total schlau ist, kann man tatsächlich die Widerstände, also Durchmesser am Ende, so die Widerstände in den Blutgefäßen, die kann man auch messen. Das heißt, wenn ihr Krabbenschlauch habt, ne, und der Widerstand ist sehr hoch, dann kommt am Ende wenig erfreuliches Haus. Aber wenn sie zu gering sind, dann ist das ganze Wasser auch irgendwie, dann spritzt man nicht weit genug. Ja, also wenn der Schlauch irgendwie 20 cm dick ist, ist der Widerstand sehr gering, dafür spritzt es sich sehr weit, ist er ganz klein, mit dem gleichen Wasser, an der gleichen Menge, dann könnt ihr bei Nachbarn noch die Blumen gießen. So ist es bei euch im Körper auch, wird auf Intensivstation abgenommen, ist nicht mehr euer Ding, zumindest nicht ganz und es wird beeinflusst. So. Und da kann sich jeder vorstellen, dass das so auf Dauer nicht so gut ist. Und die zweite Sache, die immer sehr, 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 sehr schnell kontrolliert werden muss, ist die Harnausscheidung, weil die Nieren sehr empfindlich sind auf solche Sachen. Aha, weil die nämlich sehr abhängig sind von der Durchblutung. Das heißt, ihr bewertet möglicherweise gleich erstmal einen Katheter bekommen oder zumindest wird eure Urinausscheidung streng überwacht, ob die Nieren gut funktionieren. Das geht laborchemisch, ist klar, kann man da gucken. Aber es geht auch mengenmäßig und auf die Qualität des Urins kann man ja dann sehen. Das heißt, meistens haben sie auf Intensivstationen Dauerkatheter und dann läuft das an der Seite runter und eine erfahrene Schwester im Vorbeifahrlaufen sieht die eigentlich ganz gut, ist der Urin klar, ist er eingedickt und so weiter. Weil wie viel Wasser ihr braucht und wo das Wasser bei euch im Körper ist, ist nicht so wie zu Hause so, dass ich Durst habe. Weil wenn ihr gerade da bewusstlos sediert rumliegt, dann habt ihr nämlich gar keinen Durst, dann seid ihr nämlich gerade bewusstlos und sediert. Das heißt, auch die Flüssigkeitsgabe muss euch abgenommen werden und man muss rauskriegen, ja, wie viel braucht er denn jetzt, der Herrgott, wenn er hier liegt mit einem Herzkasper und kann nichts sagen, weil er noch bewusstlos ist. So, also das ist auch eine Sache, die euch abgenommen wird. Das geht dann ganz, also früher war das Mäusekino, ja, und Erfahrungssache. Heutzutage kann man das auch ganz gut messen. Man kann es extra aus der Lungenwasser messen. Das heißt, man kann mit verschiedenen Messmethoden gucken, wie viel Wasser ist wo bei euch im Körper und wie viel müsste nachgefüllt werden oder ist es gerade in Ordnung. Es ist höchst wichtig, weil wenn ihr lange schlimm krank seid, man sieht das dann manchmal bei den Patienten, die sehen wirklich auch schon von Äußeren manchmal so aufgedunsen aus und so, die haben dann Ödeme, die kann es im ganzen Körper geben. Ist ganz wichtig. Wird euch abgenommen, macht die Intensivstation. Und die Lunge ist auch so ein Ding. Wenn man höchst schlimm krank ist, dann wird die Lunge auf jeden Fall sehr streng überwacht mit einer Blutgasanalyse. Das heißt, man kann dann, man hat immer einen Sauerstoffsensor dran, das ist klar, damit kann man die Sättigung an den Erythrozyten im Hämoglobin messen. Ja, die ist aber auf Intensivstation ist eine sehr sinnvolle Sache, ne? Weil ich auf Intensivstation zusätzlich wo noch die Blutgase direkt messe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ganz viel Sauerstoff gebe, eine Minute, und dann 10 Minuten lang die Luft anhalte, ja, und ich habe vorher wirklich 100% Sauerstoff geatmet, so, dann sagt mein Sauerstoffsensor die ganze Zeit 100%, 100%, 100%, 100%. Ja? Das dauert also wirklich eine Ewigkeit und viel, viel länger, als wenn ich meine Lunge nicht mit Sauerstoff auswasche sozusagen und kann natürlich verfälscht sein. Das heißt, ich höre auf zu atmen und meine Sättigung antwortet aus träge. Und es kann sehr träge sein. So. Und das heißt dann Sauerstoffbindungskurve. Und wenn ich das eher rausbekommen will, diesen Weg, das heißt, wenn ich einem Patienten reinen Sauerstoff gebe und messe und die Sauerstoffsättigung, die ist noch bei 100%, ich mache auch eine Blutgasanalyse, dann kann ich pro Minute genau sehen, dass der Druck des Sauerstoffs im Blut abnimmt und kann das sehr genau nachverfolgen. Deshalb ist, wenn man beides misst, super geile Sache. Gut. Das wird also alles gemacht auf der Werkbank. Ihr werdet da super gut versorgt mit wahnsinnig viel Erfahrung. Und es kann immer, egal welches Organ versagt, kann man schon eigentlich sogar die Leber unterstützen. Man kann das Herz unterstützen, man kann die Lunge unterstützen, man kann die Nieren unterstützen oder man kann die Nieren ersetzen. Bei der Lunge ist es auch so. Man kann die, je nachdem welche Störung vorliegt, kann man durch eine mechanische Beatmung auch die Lunge unterstützen und überbrücken. So, da liegt der Teufel im Detail, da gehen wir heute auch nicht drauf ein. Also man kann verschiedene Störungen an der Lunge haben. Manchmal hilft mir ein Beatmungsgerät nämlich auch nicht. Kennen wir ja von Corona, die hatten alle eins und trotzdem gestorben. Aber es geht ja ums Outcome. Das heißt, ich fasse mal noch kurz zusammen. Man hatte zu Hause eine Herzrhythmusstörung. Dann war man tot. Dann ist man wiederbelebt worden. Dann kam der Notarzt. Dann ist man auf Intensivstation. Auf Intensivstation wird Atmung abgenommen. Es wird sich ums Herz gekümmert. Es wird geguckt, dass die Rhythmusstörung stabil bleibt. Also wenn es ein paroxysmale war, wenn das ist das wahrscheinlich wieder gut durch den Defibrillator. Oder dann auch kann man das auch medikamentös stabilisieren. Ne? Für später braucht man dann eventuell eine Unterstützung, dass ich also ein Gerät eingebaut bekomme, was einfach den Rhythmus proaktiv vorgibt. Ja? Oder auch eine Rhythmusstörung unterbricht, indem es mir eine Defibrillation verpasst. Gut. Für die Lunge, wenn ich länger krank bin, brauche ich dann eine Trachealkanüle. Oft werden die Patienten tracheotomiert. Und dann wird es langsam chronisch. Das heißt, wenn ich stabil bin, irgendwann wieder, mein Herz ist stabil oder mein Trauma durch Motorradunfall ist jetzt repariert, ja, und die Knochen sind zusammengeheilt, die Blutungen sind gestillt und so weiter, dann ist oft das Problem, dass die Patienten ja wieder wegkommen müssen von allem. Das heißt, die Katecholamine, also diese Hormone, die gegeben werden, die müssen erstmal wieder ausgeschlichen werden, dass es dein Körper wieder alleine machen kann. Das ist eine super Sache und das ist auch wichtig. Ja, das geht relativ gut, fand ich irgendwann. Aber das große Problem ist, wenn ich sehr lange eine Trachealkanüle habe, da gibt es ein Symptomtest, ein ICUAW, also auf der Intensiv, Station erworbene Mist, Scheiße, ja, Weakness. Und das bleibt, wenn man Pech hat, für immer. Das heißt, wenn die Trachealkanüle im Hals ist, dann wird die geblockt. Na, damit da nichts an der Seite in die Lunge laufen kann. Aber dadurch, durch die Blockung, ist es so, na, setzt euch mal irgendwie einen Tag lang auf eure Hände oder zwei Tage lang oder eine Woche lang auf eure Hände und dann versucht mal irgendwas Sensibles mit den Händen zu machen. Das geht nicht. Na? Also das heißt, dieses Gewebe ist, obwohl es ziemlich weit davon entfernt ist, am Arsch. Die Nerven sind also am Arsch und die Muskeln sind am Arsch, die Sensibilität ist am Arsch und manchmal ist auch der ganze Kehlkopf am Arsch. So. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo man wirklich mit dem akuten Auftreten dran denken muss, dass der Patient da eventuell irgendwann wieder ohne Trachealkanäle wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn die einmal drin ist und man hat so eine Schwäche im Körper, die man behält durch die Krankheit, also man wird nicht wieder ganz, ganz fit, dann, das ist das, was ich bei meinen Gutachten, weiß ich nicht, bei 80% der Patienten war die Grunderkrankung irgendwie im Griff, ja, aber die Trachealkanüle noch drin. So. Und das ist dann oft die Aufgabe, wenn dann die Versicherung sagt, Mensch, Herr Speckmann, so eine Therapiebegleitung, wo dann die Grenze da ist, wo, ja, das ist dann schwer, wenn das, weil das ist dann so ein Teufelskreis, ne? Das Gewebe ist am Arsch, ihr könnt nicht selber essen und trinken, das wird dann durch eine Magensonde gegeben, die dann direkt in den Bauch reingeht, also durch eine PEG, ja. Und aber dann kommt dann da Logopäde oder verschiedene Therapeuten und die versuchen dann euch wieder das beizubringen, sagen, ja, geht nicht, ne? Wenn ich dem was zu essen gebe, dann aspiriert der. Und genau da liegt die Krux, wo wir dann bei der nächsten Sendung drauf eingehen müssen. Ja, das heißt, wenn ich meine schwere Krankheit überlebe, was heutzutage absolut möglich ist, ne, wir haben extrem gut ausgebildetes Personal, wir haben in Deutschland wirklich extrem gute Intensivstationen im Vergleich zur ganzen Welt, ja. Und aber was passiert danach? Wie geht's euch danach? Und wie könnt ihr diese ganzen Sachen, die euch im Überlebenskampf geholfen haben, danach auch wieder so losbekommen, dass euer Leben wieder euch gehört? Darauf werden wir beim nächsten Mal eingehen. Dann geht's nämlich von, was wir heute besprochen haben, kurz mal tot sein, reanimiert werden auf Intensivstation, mit einem kurzen Überblick, was alles eigentlich übernommen wird, was ihr sonst immer selber machen müsstet, von dieser Station, von Intensivstation auf die Periphere, auf die normale Station, in die Reha, bis ihr hoffentlich wieder zu Hause seid. Und wir besprechen die Fallstricke, die euch ereilen können, wo ihr dann nie wieder nach Hause kommt. Das ist leider so, ne? Wo ihr dann in der Intensiv-WG euer Leben verbringen müsst, ohne Einfluss auf die eigenen Entscheidungen. Und das möchte keiner haben, glaube ich. Und darüber müssen wir natürlich sprechen, weil das einfach ein Problem ist, was euch immer treffen kann. Alles klar, Licht ins Dunkle. Wir sehen uns nächste Woche und dann geht's genau an der Stelle weiter. Ja, ist jetzt übrigens, heißt das dann Cliffhanger, wenn ich so unfassbar spannende Sachen sage, dass man sich schon auf die nächste Folge freut. Naja, also ich war zumindest der Plan. Könnt ihr selber entscheiden, wie es war. Bis dann. Tschüss. Hey.